Ich habe nämlich auch einen weiß genommen.
Ich finde weiß auch irgendwie schöner als, weil gerade bei so Bürostühlen als schwarz.
Ja, ich habe da vorhin noch so ein Fell drauf liegen, ne? Also sowas hier, das finde ich auch noch ganz okay. Weiß. Haben halt so, nee, so komisch, also ich finde Armlehnen sind ein bisschen dämlich, aber macht schon Sinn, ne? Damit du halt die Verlängerung hast irgendwie. Ja, also Wave hat da ziemlich viel, ziemlich gut.
Gucke ich mir mal an. Also gerade bei Bürostühlen muss man ja mal Recherche betreiben.
Ja, ja, das kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Ach, du nimmst schon auf, sehr gut. neben mir sitzt Raphael, ich bin Ann-Sophie und zusammen sind wir.
Daumenkino.
Ein Podcast.
Ein Podcast. Und begeisterte Kinogänger, denn wir waren wieder im Filmfest unterwegs.
Oh ja, wir haben jetzt mal heute nicht nur ganz normale Sneak-Sachen mitgebracht, sondern ein Filmfest-Special.
Sie. Wir haben drei Filme gesehen im Rahmen des Ganzen. Einmal Hinterland, einmal Wuthering Heights und The French Dispatch, genau. Auf den wir uns ja sehr gefreut haben. Und diese Folge kümmern wir uns, glaube ich, in erster Linie ein bisschen um French Dispatch, denn der kommt jetzt gerade raus. Oder
die Woche, ja.
Wenn er jetzt, wenn diese Folge erscheint, dann ist er gerade rausgekommen.
Sie, oh, in der Zukunft.
Vielleicht releasen wir den noch ein bisschen früher, wenn ich wieder in den Text denke, dann kann man das vorher sich angucken.
Ja, passend zum Release am Mittwoch oder Donnerstag.
Sie.
Ein bisschen kriegen. Schauen wir mal. Ich verspreche hier gar nichts.
Nee, sowieso nicht. Genau. Ein Wes Anderson-Film, endlich mal wieder.
Oh, die sind ja immer schön.
Ja, und ist auch dieser ist ein bisschen verspätet in den Kinos. Zwischen 2018 und 2019 haben sie den gedreht. 2020 sollte eigentlich in die Kinos kommen. Das hat semi-gut geklappt. Dementsprechend kommt er jetzt. Diesen Donnerstag.
Ja.
Also am 21. Oktober 2021.
In den deutschen Kinos.
Sie, und ich glaube, in UK und Amerika kommt das sogar einen Tag später erst. Wir sind relativ früh dran in Deutschland.
Ja, wir waren ja auch die in Europa zumindest die Ersten, die den neuen Bond bekommen haben. Mhm. Der kam ja jetzt auch jetzt erst irgendwie in die amerikanischen Kinos. Deswegen, es ändert sich so alles ein bisschen, zumindest jetzt noch gerade, was Release-Dates angeht, ja. wer die zuerst bekommt, weil solche Filme liegen jetzt halt im Regal quasi bei den Verleihen drinne und dann können die sich ja fast, ich weiß nicht was, wie da so die Deals sind, aber die können sich dann so entscheiden, wann die releasen jetzt. Ne?
Ja, wahrscheinlich gucken sie sich auch an, wie stark die Kinos geöffnet sind, ob sie geöffnet sind, wie die Zuschauer da reinlaufen. Das sind wahrscheinlich alles Faktoren, die sich mit angucken und es schadet natürlich nicht, wenn der in einem anderen Land schon released ist und da ein bisschen Publicity bekommen hat, um die Leute dann in den großen Ländern wieder ein bisschen reinzukriegen.
Das gibt alles Sinn.
Man weiß es nicht. Es ist nur eine Vermutung. Vielleicht klinge ich jetzt auch schlauer, als es eigentlich ist, aber ja, we never know. Genau, The French Dispatch. Raphael, worum geht es denn in diesem kleinen Film?
Oh, wie du es schon so schön hier aufgeschrieben hast, ist es ein Liebesbrief an Journalisten. Und es geht primär darum, dass wir bei einem Verlag eine Ausgabe von einem Magazin mitbekommen und diese Ausgabe quasi in Filmform durchlesen. Denn es sind Kurzgeschichten, es sind längere Geschichten, es sind Artikel, Kolumnen zu eigentlich Food und Trinken, aber Wes Anderson hat das alles schön verpackt und daraus eine, wie ich finde, schöne Story gepackt, die einen roten Faden hat, wo wir über den Verleger hin und seinen Journalistinnen und Journalistinnen das Gebäude einmal in Wes Anderson-Manier hoch und runter fahren und dann deren Artikel ja quasi vorgelesen bekommen in Bildform und in Tonform. Also das ist eine nette Idee, habe ich so vorher noch nie gesehen. Und ja, es sind halt Kurzgeschichten. Also im Grunde können das so kleine Episoden sein, weil die nicht aufeinander aufbauen oder so. Es ist halt nur die Geschichte drumherum über den Verleger und den Journalisten, die das Ganze zusammenschnüren.
Ja, also das Ursprüngliche, es ist ein bisschen wie mit der Süddeutschen Zeitung, die gibt ja auch immer ein Magazin raus. Jeden Freitag kommt das mit der Süddeutschen und ähnlich ist es hier auch. Genau, die Zeitung kommt ursprünglich aus Kansas, dort wird sie verlegt und es gibt aber einen französischen Außenposten in der Stadt
Inouye
in Frankreich. Das ist eine fiktive Stadt natürlich und dort wird The French Dispatch veröffentlicht. Genau, wir haben den kleinen Rahmen, wo es quasi um die Redaktion geht, um den Gründer des Ganzen. Mhm. Und dann werden diese einzelnen Artikel vorgelesen. Genau, in dieser Rahmenstory erfahren wir noch, dass der Gründer bzw. der Herausgeber Arthur Howitzer Jr., dass der in seinem Testament verfügt hat, dass die Zeitschrift nach seinem Tod nicht mehr weiter veröffentlicht werden soll. Und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation, mit der wir starten in den Film. Und es geht quasi um die vorletzte Ausgabe.
Ja.
Oder die letzte Ausgabe sogar.
Ja, genau. Ich
glaube, also überlegen dann, was noch dann alles da zusätzlich reinkommt, ne?
Aber auch interessant, ne, dass du so als Verleger sagst, so, wenn ich gestorben bin, dann ist mein Werk hier auch vollendet und alle, die ich bis dato eingestellt habe und so, die können sich was Neues suchen, weil dieses Magazin wird dann nicht mehr weitergeführt.
Genau. Du hast es gerade schon erwähnt, es gibt dann drei Hauptgeschichten, um die sich das Ganze dreht. In den Hauptgeschichten selber sind manchmal noch kleine Essays untergebracht. Mhm. Die großen drei Geschichten sind The Concrete Masterpiece, Revisions to a Manifesto und The Private Dining Room of the Police Commissioner.
Ja, das sind die längeren Geschichten.
Genau. Und grundsätzlich finde ich ja immer die Budgetfrage ganz interessant. 25 Millionen US-Dollar dieser Film gekostet. Finde ich immer wieder erstaunlich, dass der gute Wes Anderson gar nicht so viel Geld braucht für seine Filme. 25 Millionen US-Dollar für einen Film, der so kleinteilig ist.
Hast du mal irgendwelche Behind-the-Scenes-Bilder gesehen von einem Wes Anderson-Film? Weil das fand ich so interessant. Ich habe das mal gesehen bei Grand Budapest Hotel. Es gibt nämlich eine Szene, wo Ralph Fiennes und der Lobbyboy im Zugabteil sitzen. Und das sieht ja aus wie ein richtig schöner, fancy Zugabteil.
Aber es ist nur so ein kleines
Set. Aber es ist so ein kleines Holzding, was die da gebaut haben und dann halt schön gesettet haben. Und dann ist das dieses Mini-Holzabteil ist auf einem
Motor, der das bewegt dann wahrscheinlich.
Nee, ne? Genau. Nee, auf einer richtigen Zugschiene. Mhm. Also wirklich nur, wo Leute
auch hin, so ein
schieben das hin und her per Hand.
Wie
und
so eine Kamera.
Genau, wie so eine Kamera. Genau. Und das ist halt dieser kleine Abteil ist da drin. Und dann siehst du halt von außen, wie die das filmen. Weil der hat ja eine spezielle Art, wie er Sachen filmt und dann braucht er halt nicht mehr als diesen einen Ausschnitt. Und das ist dann auch cool, weil die Sets so, sag ich mal, super günstig und klein sind, kann er die halt auch wegschieben und es ist halt Art von einem Editing auch schon, weil dann kommen nämlich die ganzen Polizeikommissare und Edward Nortons Charakter, die ja vor dem Zug stehen sollen und es wirkt halt alles, als wäre es ein riesen Zug, weil Ton und alles weiß man ja im Film. Aber im Endeffekt war es nur so eine kleine Holzkiste, die aber weggeschoben wurde und dann bist du plötzlich nicht mehr im Zugabteil, sondern draußen und das sieht so geil aus von außen, wie klein das eigentlich ist, so ein Set. Und das ist mir dann auch bei diesem Film so ein bisschen aufgefallen, dass so ein paar Sachen wirken richtig groß, aber da ich das kleine Behind-the-Scenes-Bild schon mal gesehen habe und dann dachte ich so, okay, da hier wahrscheinlich auch, weil dann braucht er nicht mehr.
Aber ist wahrscheinlich,
Set-Pieces gebaut
genau, ist bestimmt auch ein bisschen dem kleinen Budgets geschuldet. Ja. Aber die Art, wie er es macht, er arbeitet ja nicht mit fancy Winkeln, sondern er ist immer sehr geradlinig.
Genau.
Ne, und hat immer sehr, sehr straighte Perspektiven und lockert die dann natürlich aber auf durch bewegte Szenen. Ne? Wir haben so eine Szene in The French Dispatch hier zum Beispiel, wo sie mit einem Roller unterwegs sind. Und da sind sie ja dann schon wieder kreativ geworden, ne? Dass das so ein bisschen dann irgendwann so ein Fliegen übergeht. Und,
ja, eine Verfolgungsszene da in den Autos.
Richtig. Das auch zum Beispiel, ja. Also er macht viel aus diesen 25 Millionen US-Dollar, weil es einfach sehr wertig wirkt auch, ne?
Ja, und viel wahrscheinlich ist auch dann
Planungshölle. Ich glaube, es sind Planungshöllen, das Ding.
Das auf jeden Fall.
Also ich glaube, die sind wirklich planungsintensiv. Allein diese ganzen Set-Pieces organisieren, wenn du sagst, ja gut, das hat jetzt kein Greenscreen, sondern wir gucken schon, dass das dann irgendwie da reingebaut wird. Und ja, also sie haben es in Frankreich auch gedreht, in einer kleinen Stadt dort vor Ort. Was diesem ganzen Charme natürlich irgendwie entgegenkommt.
Ja.
Ja, fand ich schon interessant. Ich hatte mit deutlich mehr gerechnet. Aber das sind natürlich dann, wenn du wenig CGI-Effekte drin hast, ist das natürlich auch kostengünstiger. Ne?
Ja, und ich glaube, viel von diesen 25 Millionen sind dann auch Gage an den ganzen Hauptdarstellerinnen und Darstellern. Weil er hat jetzt hier auch wieder, wie er das ja immer macht, einen richtig großen Cast und auch einen richtig namentlichen Cast.
Also ja.
Da sind schon einige coole große A-Lister dabei.
Genau. Ich habe die auch gleich einmal runtergeschrieben. Ich habe jetzt nicht zu jedem was aufgeschrieben, weil es sind eigentlich Namen, die jedem was sagen. Nur um so ein bisschen die Größe des ganzen Films so ein bisschen aufzuzeigen von seiner schauspielerischen Qualität. Mhm. Genau. FSK 12 ist das Ganze. Eine Spieldauer von 108 Minuten, also kurz und knackig, aber richtig lang sind sie ja meistens nie. IMDb-Rating 7,3 von 10, Tomatometer 80%, noch kein Audience-Score und Letterboxd-Rating 3,7 von 5. Das ist nicht einer seiner besten Filme von den Gesamtratings. Da sind andere Produktionen von ihm deutlich höher bewertet. Glaube ich, liegt aber auch an der Art des Formats, was er hier gewählt hat. Mhm. Das ist halt keine zusammenhängende Geschichte in dem Sinne. Also es hat einen Rahmen und einen roten Faden, aber es ist nicht eine Geschichte, wo du einer Gruppe von Charakteren folgst, wie beim Fantastischen Mr. Fox zum Beispiel oder auch Grand Budapest Hotel.
Genau, und er experimentiert halt sehr gerne mit Fanformaten und mit dem Film an sich, und das ist halt hier eine interessante Art von Experiment, weil er hat ja jetzt auch alles gemacht, von Animationsfilmen, Stop-Motion-Filmen bis halt normal Filmfilm. Mhm. Und jetzt hat er halt hier so eine Art Magazinlesung.
Ja, genau. Und wir reden jetzt die ganze Zeit hier von Wes Anderson, und wir haben auch gerade schon mal gesagt, was er gemacht hat. Nochmal kurz der Vollständigkeit halber. Also er ist in erster Linie Director, Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox, Isle of Dogs, Moonrise Kingdom sind nur so ein paar Namen. Hat in vielen seiner Filme auch selbst mitgespielt, geschrieben und produziert. Also er macht viel, viel selber. Das sieht man auch an jeder Faser von den Filmen. Die haben alle eine sehr eigene Handschrift. Und was ich ganz süß fand, ist, Martin Scorsese ist ein großer Fan von ihm, und er sagte irgendwann mal zum Esquire Magazine, dass Wes Anderson der nächste Martin Scorsese ist, was ich ziemlich süß finde, sowas zu sagen.
Ja.
Genau. Und das, obwohl sie ja vom Stil her ganz, ganz anders sind und ganz unterschiedliche Herangehensweisen an den Film auch.
Ja, wahrscheinlich spielt er da auf diese extra Information an, dass er halt alles macht. Ne?
Ja.
Weil Martin Scorsese ist ja auch in einigen Filmen von ihm selber ein bisschen drin, hat geschrieben, produziert und macht wahrscheinlich alles.
Genau.
Und hat also seinen Look and Feel.
Genau. Ganz bekannt ist natürlich auch seine Freundschaft zu Owen Wilson. Die haben sich ja im Studium kennengelernt. Und er hat damals durchgeknallt, Rushmore und die Royal Tenenbaums, das wollte ich auch nochmal unbedingt gucken, habe ich immer noch nicht gesehen. Den hat er mit Owen Wilson auch zusammengeschrieben, und sein Bruder Luke Wilson hat auch in allen drei Filmen mitgespielt.
Ja, genau. Alle drei Filme habe ich noch nicht gesehen.
Ja. Also die Royal Tenenbaums, das ist für mich noch so ein Muss, das steht noch ganz oben mit auf der Liste. Genau, aber ich finde, da muss man sich halt so ein bisschen die Zeit für nehmen, um das auch zu genießen. Das ist nichts, was ich nebenbei gucken möchte. Genau, wir haben schon ein bisschen den Cast angesprochen und angeschnitten. Ich lese die Liste mal vor. Die ist nämlich relativ lang, und das sind jetzt auch nur die sehr namhaften. Benicio del Toro ist dabei, sehr alt geworden, der Gute, sehr alt. Adrian Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, die wir jetzt auch schon im Bond wieder gesehen haben. Frances McDormand, Timothy Chalamet, Jeffrey Wright, Bill Murray und Owen Wilson. Das sind so die namhaften. Und dann ist natürlich der ganze Cast durch diese drei Geschichten auch insgesamt sehr, sehr groß. Es sind extrem viele Namen, die da mit draufstehen auf dem Plakat. Und auch viele, mit denen er natürlich schon zusammengearbeitet hat. Und zum Thema Bill Murray. Mann, der ist auch wirklich alt. Also jedes Mal denkt es wieder, also der wird in diesem Film natürlich auch spielt einen alten Charakter, da werden sie natürlich noch ein bisschen getan haben, dass er noch ein bisschen älter und verschrobener aussieht.
Obwohl Bill Murray ist ja auch schon, ist er noch über 80.
Ne? Ja, der ist super alt schon. Also
der wird schon so aussehen, wie er im Film aussieht.
Das ist die neunte Zusammenarbeit von Bill Murray und der achte, den er mit Owen Wilson zusammen macht. Also 9 Filme mit Bill Murray und 8 mit Owen Wilson. Also er mit Leuten, mit denen er gerne zusammenarbeitet, die kommen auch immer wieder an seine Sets.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen für Wes Anderson und seine Art von Filmmacherei.
Genau, und wir haben das eben schon einmal mit der Anzahl der Namen gehabt, und das ist auch ein kleiner Fact am Rande. Auf dem Filmplakat, da sind natürlich viele Gesichter drauf und viele Namen, und die sind nach Handlungssträngen sortiert und auf dem Plakat und nicht nach Abrechnung, also nach Größe des Budgets, was sie für die ausgegeben haben.
Aber das ist cool bei dem Film oder bei den Artworks hier, da das ja ein fiktives Magazin ist, gibt es halt verschiedene Covers und verschiedene Illustrationsstile, die ich halt überall verwendet werden, auch im Film selber. Und das fand ich auch cool beim Abspann, dass da immer irgendwie ein anderes Cover für dieses Ensemble da gezeigt wurde. Sehr schöne Grafik.
Ja, total. Und wie so viele Filme dieser Art gibt es natürlich eine Inspirationsgrundlage. Und wie du es schon sagtest, ist es hier auch ein sehr, sehr namhaftes Magazin, was dem zugrunde liegt. Und wenn man den New Yorker kennt, dann ist das relativ offensichtlich, an wem sich dieser Film nämlich orientiert, an dieser Ausgabe. Und in diesem besagten Magazin, The New Yorker, ist im Februar 2020 auch ein bisschen was zu diesem Film geschrieben worden, über die Themen und Figuren, die quasi als Inspiration dienen für die Charaktere in diesem Film, was ich noch schöner finde, als es sowieso schon ist. Und zwar ist zum Beispiel die Rolle von Bill Murray, ist inspiriert durch den Gründungsredakteur Harold Ross. Der hat den New Yorker damals gegründet, das war auch im Krieg irgendwo unterwegs und hat dann dieses Magazin gegründet. Der Herbson Sazerac wird von Owen Wilson gespielt. Und das ist auch ein Schriftsteller, Joseph Mitchell, der für den New Yorker geschrieben hat. In dem ersten Geschichte mit Benicio del Toro geht es um einen Künstler, der im Gefängnis sitzt. Und wo ein Künstler ist, ist meistens auch jemand, der ihn entdeckt. Und der wird in diesem Fall von Adrien Brody gespielt. Der Charakter in diesem Film heißt Julian Cardacio. Und die Grundlage dazu ist Lord Duveen, der damals auch ein großes Profil im New Yorker bekommen hat. Also ich habe den New Yorker ja eine Zeit lang abonniert gehabt und es ist unfassbar viel Inhalt drin. Es kommt irgendwie jede Woche oder alle zwei Wochen und es ist unfassbar viel, was da drin steht. Es ist super beeindruckend. Ich habe mir dann irgendwann vorgenommen, weil du irgendwann nicht hinterherkommst, zumindest einen Artikel zu lesen. Hat hier ganz, ganz interessante Sachen aufgetan. Also kann ich nur empfehlen. Kostet nicht viel, irgendwie $80 oder 80 Euro im Jahr.
Und hat auch, super interessant. Und man sieht das halt auch an dieser Inspirationsquelle dann, wenn man The French Dispatch und den New Yorker einfach mal gegeneinander legt, also Poster und mal eine Ausgabe, wie ähnlich es vom Layout ist, von der Illustration, weil da ist ja auch der Zeichner, nee, in dem Fall der Fotograf.
Nee, das ist ein anderer Charakter.
Achso, okay.
Genau. Ich weiß gar nicht, wer die Illustration gemacht hat. Das könnte man eigentlich nochmal nachschauen. Das ist eigentlich ganz interessant, ne? Mhm. Der Charakter, der von Jeffrey White gespielt wird zum Beispiel, der ist in der letzten Geschichte, wo es um die Entführung des Sohnes vom Polizeipräsidenten quasi geht. Der ist auch von zwei Charakteren inspiriert und zwar von James Baldwin und AJ Liebling, was ein super schöner Name ist. Die haben auch mehrere Jahre für den New Yorker gearbeitet. Und Frances McDormands Rolle wurde inspiriert von Mavis Gallant, die tatsächlich einen Artikel geschrieben hat über die Studentenunruhen in Frankreich, 68. Das gab es tatsächlich, also das ist basiert auf einer wahren Geschichte. Und gleichzeitig hat sie auch eine weitere Inspirationsquelle, nämlich Jill Kramnitz, die Fotografin war und häufig im New Yorker veröffentlicht wurde. Genau, also viele der wichtigen Charaktere, die auch hier sehr hervorstechen, finde ich, basieren halt auf richtigen Charakteren und die kriegen halt auch einen entsprechenden Fokus. Das fand ich eigentlich ganz interessant.
Das hat er echt cool gemacht.
Ja.
Was ich auch immer cool finde, ist, dass, weil du schon meinst, ne, viele Schauspieler, mit denen er hier arbeitet, die kommen ja immer wieder. Und hier an dem Film haben ja auch viele gesagt, dass das die Arbeit an diesem Film, ne, war das Aufregendste und Herausforderndste, was sie je gemacht haben, weil sie hatten auch so viele Möglichkeiten. Es gibt ein Skript bei dem Film, aber es trotzdem die Möglichkeit da zu improvisieren war halt super groß.
Ja.
Das finde ich auch ganz cool, weil, oder ganz interessant, gerade bei so Filmen, wo jetzt nicht im Speziellen halt echte Charaktere ja, gezeigt werden sollen, aber es halt so fiktiv trotzdem ist, dass du dann auch noch so viel Improvisationsmöglichkeiten hast. Ne?
Ja, merkt man aber auch. Also es ist nicht, fühlt sich nicht durchgeskriptet an. Das tun sie nie. Oder, naja, doch eigentlich schon manchmal, dadurch, dass es so konstruiert ist alles, fühlt es sich so ein bisschen an. Aber manche Dialoge sind wirklich so angenehm flüssig, beziehungsweise so unterbrochen gleichzeitig an einigen Stellen, wo du merkst, so, da ist irgendwie ein Gespräch ins Stocken gekommen und dann kam es aber irgendwie wieder, hat es wieder die Kurve gekriegt und wie so halt richtige Gespräche auch funktionieren. Das ist sehr, sehr süß.
Ja, das macht er halt sehr oft, ne, dass du halt einen, eine Punchline hast, wie zum Beispiel Bill Murrays Charakter, der zu einem anderen Charakter immer sagst, tu so, als hättest du so geschrieben oder so gewollt, so zu schreiben.
Oder auch Don't cry in my office.
Genau, das sagt er halt immer wieder und das wirkt halt immer ganz geil.
Ja, genau. Ich wusste nicht zum Beispiel, dass das ein Film von Disney ist. Also den hat er für Disney gemacht. Er hat schon mal einen für Disney gemacht, The Life Aquatic 2004.
Mhm, auch mit Bill Murray.
Genau, und das ist jetzt seit der Zeit der erste, der wieder mit Disney, den er wieder mit Disney zusammen macht.
Disney macht ja alles.
Ey. Ja, die produzieren halt wahnsinnig viel. Genau, der Film ist natürlich auch auf den Filmfestspielen in Cannes gezeigt worden und hat ganze 9 Minuten lang Standing Ovations bekommen, was ganz schön lang ist.
Das ist schon lang, ja. Hoffentlich war er da.
Ich gehe davon aus.
9 Minuten lang einfach nur das Bild so zu
hat sich wirklich gut gemacht. Ja, oh nee.
Krass.
Genau, und was ich auch ganz süß fand, wir haben uns ja sehr gefreut, als wir gesehen haben, dass Timothée Chalamet wieder dabei ist. Den hatten wir jetzt in der letzten Folge auch schon wieder auf dem Zettel. Er ist jetzt gerade sehr, sehr präsent überall und man merkt ein bisschen, dass diese Rolle, die er spielt in der zweiten Geschichte, wo es um diese Studentenaufstände geht, den Zeffirelli, der das Ganze so ein bisschen mit angestiftet hat und so ein bisschen der Fürsprecher des Ganzen war. Und da sagte dann Wes Anderson gegenüber der GQ, ich hatte nie die Unannehmlichkeit, auch nur eine Sekunde daran zu denken, dass irgendjemand anders diese Rolle spielt. Also der Charakter wurde auf Timothée Chalamet geschrieben und passt halt einfach wie Faust aufs Auge, ne?
Das ist aber auch krass zu hören, weil ich habe auch letztens ein Interview mit Denis Villeneuve gesehen bei, ich glaube, Jon Stewart oder so.
Mhm.
Und da, er hat auch so in allen Höhen so über Timothée Chalamet geschwärmt, dass er einfach so ein genialer Junge ist. Ne? Mhm. Nicht nur, dass er Französisch kann, was für Danny natürlich super ist.
Ja.
Natürlich, mein Name hat er richtig ausgesprochen.
Ja.
Nee, sondern dass er einfach ein grandioser Schauspieler ist und in seinem noch jungen Alter so brillant ist. Und da hat er fast geweint, meinte er, das ist der perfekte Charakter.
Ist aber süß, wenn man die Interviews sieht, wo er dabei ist dann auch. Und er sagt, ich habe den Snippet gesehen, wo er dann auch sich dann die Ohren zuhält und wegdreht, weil ihm das ein bisschen unangenehm ist.
Ja, er wird dann wirklich in alle Höhen gelobt.
Ja, das ist schon ein interessanter Kerl. Ich bin echt gespannt, was da noch alles kommt.
Ja, jetzt, ne, Wes Anderson auch wieder, guck mal, hier hat er die direkte Rolle an den Leib geschrieben.
Passt auch gut zusammen, die Kombi, ne, finde ich.
Total.
Also auch dieses avantgardische, dieses künstlerische und intellektuelle, er sieht halt so aus wie so jemand.
Genau, sowas kann er super verkörpern. Hat er ja auch bei Lady Bird gemacht und hat er ja auch bei
Little Women auch so gemacht.
Mhm. Also das ist so ein Archetyp,
der sensible Künstler, sehr gut,
genau,
ne?
Der sensible Künstler, der ihm sehr gut passt. Und
in den jungen Jahren, bevor es dann irgendwann bergab geht und für die alten Rollen kommt dann immer Willem Dafoe für die abgerockten Zeiten.
War eigentlich Timothée Chalamet auch bei dem in einem Film mit in New York gespielt hat, hier mit dem roten...
A Rainy Day in New York.
Ja, war das bei eigentlich auch dabei?
Ja.
Genau, da hat er auch genau so einen Charakter gespielt.
Genau, ja.
War total krass.
Ja, interessant halt, wenn man, wie wir letzte Folge gesagt haben, wenn er eigentlich gar nicht so toll in der Schule irgendwie unterwegs war und kurz vor der kurz vor dem Rauschmiss stand, weil er irgendwie nicht in allen Bereichen gut performt hat.
Und jetzt performt er überall überragend.
Ja, also ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis er seinen Oscar kriegt. Das sind jetzt noch nicht die Rollen, wo er den für kriegt. Dune wird für die visuellen Sachen viel bekommen.
Ja.
In Dune fand ich ihn zum Beispiel nicht so herausragend wie seine Mutter, also die
Rebecca Ferguson.
Die, finde ich, trägt sehr, sehr viel. Aber es wird sehr spannend, weil ich bin ja im Hörbuch gerade unterwegs und im zweiten Teil geht es halt schon mehr um ihn und um Charlie halt auch, um diese Beziehung, die schon angekündigt worden ist. Ne?
Ja, da kann er ein bisschen mehr auch in diese Richtung schauspielern. Jetzt im ersten Teil hat er tatsächlich nicht so viel. Also er war so eher.
Es gibt ein, zwei Szenen, die sind sehr gut, wo er halt so diese Zerrissenheit hat, ne? Wo er dann selber merkt, was mit seinem Kopf passiert, was mit seinen Fähigkeiten passiert. Da hat er eine emotionale Szene und dann der Rest hält sich relativ in Grenzen.
Aber noch nicht genug für einen Oscar.
Nee. Also ich hätte gedacht...
Jetzt hier zuerst gehört.
Ja. Call Me By Your Name war ja so ein Kandidat, für den er, glaube ich, auch wirklich in der sehr engen Auswahl war.
War er da nominiert?
Ja. Und er wäre, wenn er gewonnen hätte, der Jüngste, glaube ich. Einer der Jüngsten. Er ist auch einer der Jüngsten, der seit langem wieder nominiert worden ist für eine derartige Rolle.
Mhm. Aber die war auch echt gut, das stimmt schon.
Ja, genau.
Verdient für Call Me By Your Name.
Ja. Genau, 2018 bis 2019, November 2018 bis März 2019 haben sie gedreht, nur nochmal für den Zeitraum, also es sind nur ein paar Monate.
Also genau bis zur
Corona-Krise, genau, sie konnten
zwar noch... Moment, 2020, ne?
2020 ging es los,
ja. Doch, letztes Jahr. Genau. Zeit ist ein Konstrukt, was nicht mehr geht.
Genau. Ja, aber sowas, ich glaube gerade sowas ist im Schnitt sehr aufwendig, was er da macht. Ich glaube, die drehen auch wahrscheinlich relativ viel. Weil ich habe das Gefühl, es ist immer sehr nuanciert.
Ja, gerade bei auch mit Improvisation drin, hast du halt viel mehr Aufnahmen drin und kannst dich dann im Schnitt entscheiden, okay, nehme ich die Aufnahme, nicht die andere Aufnahme.
Ja, genau.
Und weil der auch so kleinteilig ist und du die Geschichte auch anders erzählen kannst, also kannst du ja auch ganz normal komplett anders aufdrehen, weil hast ja so viele Möglichkeiten. Also die Dinger stehen für sich alleine. Die erste Geschichte könnte auch am Ende stehen. Also
ja, genau.
Da kann ich verstehen, dass der da locker ein Jahr eingeplant hat, das zu editieren und dann 2020 eigentlich releasen zu wollen.
Ja, genau. Und weil so viele Darsteller da sind, haben sie natürlich nicht jeder für sich keine wahnsinnig lange Zeit, in der sie aufnehmen. Mhm. Zum Beispiel Bill Murray und Saoirse Ronan haben jeweils irgendwie nur 2 Tage gebraucht, um ihre Takes einzudrehen.
Edward Norton bestimmt auch dabei.
Edward Norton wird auch nicht länger gebraucht. Genau.
So wie die Geschichte von Free Guy, wo Chris Evans, kleiner Spoiler, ein Cameo hat in dem Film, aber seine Aufnahme hat 10 Minuten gedauert. Er war nämlich gerade in der Nähe vom Set, wo die das gedreht haben. Ryan Reynolds meinte, hey, hast du Zeit? Ich habe da so eine coole Idee für, wo du perfekt reinpassen würdest. Er so, ja, eigentlich nicht, muss zum Dreh. Ihr dauert auch nur 5 Minuten. Ist er kurz hingefahren, 5 Minuten fertig, war er draußen.
Sehr cool.
So muss es manchmal laufen.
Genau, also Saoirse Ronan auch wirklich ganz kleine Rolle hier, Bill Murray mit mehr Sprachanteil, aber jetzt auch wirklich wenig.
Er ist auch nur in einer Location, ne? Das kann im Gebäude, das kann man schnell durch abdrehen, weil das Set baust du einmal, hast du einmal ready und dann holst du die Schauspielerinnen, die da drin sind und dann fertig.
Ja. Wie hat dir denn gefallen?
Ich fand den überraschend sehr gut, weil kurz bevor wir den Film beim Filmfest dann gesehen haben, hattest du ja nochmal nachgeschaut, was er gerade so ein Rating hatte und meinst, er hat es gar nicht so gut bewertet wie andere Wes Anderson-Filme. Und dann dachte ich,
also schon immer noch gut, aber wirklich im Vergleich zu anderen Geschichten.
Genau, das ist dann so ein Ding, wo man sagt, ja okay, mal gucken, warum das so ist. Vielleicht hat es ja manchmal auch einen Grund, warum Leute den schlechter werden. In dem Fall dachte ich aber, verstehe ich nicht so richtig, weil okay, er ist Grand Budapest Hotel zum Beispiel ist schon überragend, weil der halt aber auch diese süße kleine Geschichte hat. Der hat auch eine süße kleine Geschichte hier, aber die ist halt so anders erzählt, dass der halt vielleicht nicht sofort auf die Tränendrüse drückt. Also, dass ein alter Mann irgendwie stirbt irgendwann, ist jetzt nicht so, wo man sagt, oh, am Ende, oh. Auch wenn das ganze Ding schön erzählt wird. Mhm. Aber wie es halt erzählt wurde und dass man sich so Lieblingsstories aussuchen kann, finde ich ganz cool. Und dann war ich dann auch so bei einigen von den Kurzgeschichten mehr investiert als bei anderen. Und dann konnte ich für mich selber so ein bisschen abwägen, weil jede auch ihren eigenen Charme hatte. Es gab welche, die wurden in Schwarz-Weiß gefilmt. Es gab welche, die hatten ein bisschen ab und zu mal ein bisschen mehr Bild und dann wieder ein bisschen weniger Bild, weil der auch in dem Format sich ein bisschen bewegt. Also der hat 4:3 ist das primäre Format, aber ab und zu hat er auch mal ein bisschen mehr drin. Aber dann auch nur für wirklich paar Szenen, also nicht für sehr, sehr lange. Deswegen konnte man sich das schön so verschiedene Sachen angucken und die dann gegeneinander stellen, obwohl es halt ein Film ist.
Mhm.
Und der war ja super besetzt, super geschauspielert, also auch schön humorvoll. Deswegen, der hat mir Spaß gemacht im Kino. Und ich würde würde ihn gerne wieder gucken. Ich glaube, der hat so viele Nuancen nochmal drin, die jetzt beim zweiten Mal nochmal besser auf oder die einem dann auffallen, die beim ersten Mal vielleicht untergegangen sind.
Ja.
Und was hast du?
Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, nicht reinzukommen. Und dachte mir so, okay, ich verstehe, warum das der ein oder andere irgendwie nicht, warum der eine oder andere nicht das erfüllt bekommt, was er von einem Wes Anderson-Film erwartet hat. Wenn man dann aber wiederum einen Schritt zurückgeht und sich vor Augen hält, dass der immer sehr, sehr konzeptionell arbeitet, ist dieser Film halt wirklich wie so ein Magazin. Ne? Ja. Das ist halt, du hast meistens einen Rahmen, das ist immer, ne, das ist immer noch das Magazin, du hast ähnliche Leute, die daran arbeiten. Aber jede Geschichte für sich ist halt eine eigene Welt und eine eigene Geschichte, die erzählt wird. Und die steht nicht zwangsläufig im Kontext mit der darauffolgenden auf der nächsten Seite.
Genau.
Also du musst halt, also der, es ist halt anders als das, was du erwartest, wenn du einen Kinofilm guckst, wo du es gewohnt bist, dass du eine Geschichte linear oder als Stilmittel nicht linear erzählt bekommst.
Memento. Wo du auch im gleichen Tonus drin bleibst. Genau. Dann hier hast du halt, ne, in der Artikelstrecke
kannst du halt super düster werden. Selbst Perspektivwechsel hast du ja auch. Ne? Also du hast ja unterschiedliche stilistische Mittel, die du auch machen kannst, nutzen kannst, um die Geschichte aufzubrechen und interessanter zu gestalten, dass du besser folgen kannst. Oder dass zwei Stränge zusammenlaufen oder auseinanderlaufen. Keine Ahnung. Das ist hier halt ganz anders. Und da muss man sich halt irgendwie erst dran gewöhnen. Und das, da kommt es halt, glaube ich, auch her, dass der jetzt nicht die gleichen Bewertungen hat, wie zum Beispiel Moonrise Kingdom oder Grand Budapest Hotel, weil es halt weniger um Einzelgeschichten, eine große Geschichte geht, als um Einzelgeschichten. Und da in der Zeit, in diesen 108 Minuten Tiefe reinzubringen, ist gar nicht der Sinn des Ganzen. Mhm. Also soll es auch gar nicht tun.
Weil, nee,
ne, du kannst in so einem Artikel, der über ein paar Seiten geht, auch nur bedingt in die Tiefe gehen.
Und hier Wes Anderson macht es aber auch ganz charmant, dass er halt seine Geschichte trotzdem erzählen kann. Und zwar auf eine schöne Art und Weise, auch weil wir haben ja einmal diese Kolumne, wo es ums Essen eigentlich gehen soll, geschrieben oder erzählt von Jeffrey Wrights Charakter.
Ja. Ja.
Und der erzählt natürlich eine ganz andere Geschichte. Und dann, um das wieder dann in diesen Hauptfilm oder den Hauptstrang zu packen, gehen wir dann wieder in so einem kleinen Schnitt zu Bill Murray, wo er meinte, ja, du sollst eigentlich immer Essen schreiben. Hast du ja null gemacht so richtig, nur diese paar Male. Und er sagt, ja, ich habe hier aber noch eine Seite, die ich wegschmeißen wollte, die ich nicht cool finde. Dann liest man die, kriegt die Geschichte nochmal erzählt, so wieder in diesem, also wird hin und her geworfen. Und das finde ich super charmant und super schön gemacht.
Ja, also gerade wenn man weiß, dass der New Yorker dahinter steht als Grundidee, ist das ein super schöner Film, halt in Andacht an dieses große, wichtige Magazin, was so prägend auch ist für viele, viele Journalisten in ihrem Werdegang. Und das als Hommage zu sehen, ist schon schön. Also kann ich halt auch wirklich so sagen, weil ich selber eine Zeit lang gelesen habe. Und wenn man sich das einfach vor Augen hält, dann kann man das auch genießen. Also dann ist es halt visuell wieder wunderschön. Das Format finde ich auch immer wieder ganz charmant. Ist ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber es ist halt ein ganzer Platz, den du hast visuell, ne? Aber es gibt dem Ganzen halt irgendwie einen Rahmen, einen visuellen, und das finde ich, wie gesagt, schön gelöst. Tolle schauspielerische Leistung, ein klassischer Wes Anderson Humor zwischendurch auch, und dieses etwas schnippische.
Total.
Die unterkühlten weiblichen Charaktere, die halt irgendwie auf ihre eigene Art funktionieren und auch bewusst meistens gar nicht so wahnsinnig viel Tiefe zulassen über die Geschichte, um es halt nicht zu emotional aufgeschwenkt zu lassen, sondern es passt nüchtern zum Teil zu erzählen.
Das haben alle Charaktere von Wes Anderson. Die fühlen sich alle sehr nüchtern und sehr punktuell.
Also genau, akzentuiert. Ne?
Genau, total.
Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Und dementsprechend, also nachdem ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht habe und man so ein bisschen, ne, sich zurückholt und bedenkt, ach ja, es ist halt kein linear erzählter Film. Es funktioniert ein bisschen anders. Es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Und es hat einen Rahmen. Aber es ist nicht wie Grand Budapest Hotel eine Geschichte, die in mehrere Teile aufgesplittet erzählt wird, sondern es sind Einzelgeschichten. Und das hat mir dann aber auch im Nachhinein wirklich sehr gut gefallen. Also ich würde dem jeden auch empfehlen, ins Kino zu gehen, weil das schon schön ist. Man kann ihn auch gut zu Hause gucken, glaube ich. Du brauchst nicht die große Leinwand dafür zwangsläufig. Aber es ist natürlich schön, wenn du die Machart dann davon unterstützt. Aber 25 Millionen dauert das ja nicht lange, bis das Ding sich im Boxoffice rechnet.
Ja, und selbstverständlich empfehlen wir natürlich immer
ins Kino zu gehen. Für das Erlebnis.
Aber ja, da hast du total recht. Den kann man auch super zu Hause gucken. Der funktioniert, weil der auch so klein und süß auch irgendwie von der Machart ist. Und jetzt nicht wie ein Dune. Also Dune ist ja wirklich für das große Kino, für die große Leinwand auch gemacht. Ja. Also
aber alle Filme von
Und aber hier kannst du auch sagen, ja, ist schön auf der großen Leinwand, aber funktioniert auch zu Hause.
Ja. Und deshalb sagen wir ab ins Kino.
Das sagen wir.
Und das machen wir jetzt auch.
Genau. Ab ins Kino mit
euch. Bis dann. Bye. Bye.